Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, ja, und wir melden uns direkt nach dem ersten deutschen Spiel bei der Handball-WM. Am Ende heißt es ein klares Ergebnis mit 43-14 gegen Uruguay, also somit einen klaren Sieg eingefahren. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen, auch über die weiteren Ergebnisse der bisherigen WM. Da gab es ja schon einige Überraschungen. Das mache ich natürlich immer nicht alleine, sondern ihr kennt ihn, ihr schätzt ihn mit Sicherheit genauso, wie ich ihn auch schätze, den lieben Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns über das deutsche Spiel sprechen. Ich habe schon gesagt, ein klares Ergebnis am Ende. Ja, mit einem der höchsten Siege der deutschen Mannschaft je bei einer Weltmeisterschaft. Was ist dein Fazit?
Ja, also vom Ergebnis her hört es sich natürlich überragend an. 43-14, da kann man sich eigentlich nicht wirklich beschweren. Die erste Halbzeit war noch ein bisschen holpriger. Am Ende stand es dort 16-4. Auch da klingt Kritik irgendwie ein bisschen unpassend, aber ich fand vor allem, ja, die Wurfausbeute im ersten Durchgang war nicht wirklich gut. Der Torwart von Uruguay hatte zwischenzeitlich, ich glaube, mal 10 Paraden und eine Quote von 43%. Also da war noch Luft nach oben. Das hat man in der zweiten Halbzeit dann auch besser gemacht. Hat am Ende ja eine wirklich starke Quote von 72% der Würfe, die ins Tor gegangen sind. Also das ist auf jeden Fall ein Auftakt, auf den man aufbauen kann. Und ja, irgendwie ja der Einzige, der so ein bisschen, ja, um den ich mir so ein bisschen Sorgen mache gerade, ist so Uwe Gensheimer, der keinen so guten Tag hatte, der eben in der ersten Halbzeit gespielt hat, 4 Würfe nicht getroffen hat, nur 3 Tore gemacht hat bei 7 Versuchen. Aber ja, ich denke mal, der wird sich dann auch im nächsten Spiel gegen Kap Verde nochmal einspielen können und auch wieder fangen. Also ich glaube, ja, da ist jetzt auch nicht zu, ja, sollte die Sorge nicht zu groß sein, alles in allem halt. Ja, der Pflichtsieg und das Einspielen ist, denke ich mal, auch soweit ganz gut geglückt.
Das denke ich auch. Ich denke mal sicher, man kann über die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit auf jeden Fall reden. Muss man wahrscheinlich auch, gerade auch natürlich, weil es jetzt ein bisschen die erste 7 vielleicht ein bisschen gewesen ist, auch wenn natürlich nicht einer noch nicht mit dabei gewesen ist, reden wir gleich noch drüber. War es vielleicht auch so ein bisschen so, ja, hört sich jetzt blöd an, aber so Anfangsnervosität, weißt du, das erste Mal sind ja für viele junge Spieler mit dabei, viele WM-Neulinge, hat man das dem deutschen Team ein bisschen auch angemerkt, dann vielleicht am Anfang, wo man sagt, okay, gut, das ist so, ja, man ist ein bisschen nervös, man weiß noch nicht so recht und da kommen einfach dann diese Fehler und auch diese Fehlwürfe dann vielleicht her?
Ja, das kann durchaus sein. Ich finde, man hat es vor allem ein bisschen zu kompliziert gemacht. Also das, was dem deutschen Team vielleicht manchmal so ein bisschen was man dem deutschen Team durchaus mal abspricht, dass man es ja einfach spielt. Das haben sie irgendwie nicht so wirklich geschafft. Also ich glaube, mit einer normalen Kreuzbewegung wären die Halben eigentlich in guten Wurfpositionen direkt gewesen. Und wenn sie es gemacht haben, hat es auch super funktioniert. Vor allem Julius Kühn konnte sich ganz gut einfinden mit 4 von 6. Ich denke, das ist, da kann er auch gut drauf aufbauen. David Schmidt auf der anderen Seite mit 5 von 5. Also das hat man dann wirklich gut hinbekommen. Aber ja, natürlich, es ist natürlich auch so ein bisschen, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, dieses Einspielen stand natürlich auch hier im Vordergrund. Die Mannschaft ist nun mal zusammengewürfelt. Da war es durchaus klar, dass das vielleicht auch noch ein bisschen dauern wird. Von daher ist es, denke ich mal, alles in allem wirklich vollkommen, vollkommen in Ordnung gewesen.
Ja, das würde ich jetzt auch mal sagen. Also klar, natürlich, die Erwartungen sind hoch, so ist es jetzt nicht. Also wir wollen natürlich alle möglichst viel sehen. Ich meine, die Vergleiche zur EM 2016 werden schon, ja, sagen wir mal so, von überall her aufgeführt. Ob es wirklich so passieren wird, müssen wir mal abwarten. Aber wie gesagt, sie werden halt entsprechend dargelegt. Deswegen müssen wir das mal genau beobachten. Ich fand es trotzdem, wie gesagt, sie haben es gut gemacht. Man hat es gerade am Anfang angemerkt, dass da wirklich einige Würfe mit dabei waren, die überhaupt nicht so funktioniert haben. Auch Kai Heffner mit 0 von 1 hat nicht so ganz gut funktioniert. Dafür David Schmidt wirklich stark, 5 von 5, blitzsauberes Spiel insgesamt gewesen. Timo Kastinger, zweiten Halbzeit überragend gewesen, 9 Tore in einer halben Stunde. Also das war von vorne bis weg, was er da gemacht hat, wirklich richtig, richtig gut. Ich glaube, waren auch gefühlt alle irgendwie auf dem Tempo-Gegenstoß. Das hat auch dann besser funktioniert. Also gerade in der zweiten Halbzeit fand ich, da hat man dann mehr Tempo-Gegenstoß gespielt. Man hat natürlich auch gemerkt, Tim, das müssen wir auch erwähnen, dass Uruguay dann ja nicht mehr die Luft hatte, um mit dem deutschen Team mitzuhalten.
Ja, also von vornherein irgendwie war es schon nicht nur eine Klasse schwächer, sondern schon mehrere Klassen, die Uruguayer da schwächer waren als die deutsche Mannschaft. Ja, was man durchaus erwarten konnte, aber vor allem vor dem Hintergrund, dass sie ja in Südamerika Dritter geworden sind bei der letzten Südamerika-Meisterschaft und Chile besiegen konnten, hatte ich tatsächlich so noch ein bisschen mehr erwartet, aber ja, einige Spieler waren auch dabei, die nicht gerade austrainiert waren, um das mal so zu formulieren. Ja. Und ja, deswegen ja, ist es auf jeden Fall ja, schwierig irgendwie jetzt so viel daraus zu ziehen. Also außer, dass man sich eben ja gesteigert hat, dass jeder auch Spielzeit bekommen hat. Jeder hat viel Spielzeit bekommen, was, denke ich mal, auch ganz gut ist. Und was am Sonntag gegen Kap Verde auch wahrscheinlich ähnlich aussehen wird. Ja, aber ansonsten ist das Spiel halt das, was es war. Ein Pflichtsieg, mehr nicht, weniger aber halt auch nicht.
Da bin ich definitiv bei dir. Lass uns vielleicht über die Leute reden, die keine Spielzeit bekommen haben, also die vier Spieler im Kader, die nicht eingesetzt wurden, die jetzt von außen zuschauen mussten. Jetzt mit Lukas Stutzke und Toni Menzer vielleicht jetzt nicht die ganz großen Überraschungen, vielleicht auch wie Moritz Preuß. Überrascht hingegen war ich, Tim, dass Andy Wolf nicht auf dem Spielplan stand, weil er ja eigentlich der 1A-Torhüter ist, also quasi die erste Option auf Torwart. Ich meine, Andy, Jogi Bitter und Silvina Federsen haben es jetzt auch nicht schlecht gemacht, die Quoten sind sehr, sehr gut. Trotzdem war ich schon so ein bisschen überrascht, dass er sagt, okay, ich verzichte im ersten Spiel erstmal auf Andi Wolf und lasse dann im zweiten und dritten Spiel.
Ja, ich fand es auch sehr interessant. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ja, man hat es so erklärt, dass man diese Kombination Bitter-Heinevetter bisher halt noch nicht hatte in den beiden Vorbereitungsspielen. Okay, interessant, weil, also, dann hätte man das halt machen können gegen Österreich, aber okay. Ja. Also dafür wären solche Spiele ja eigentlich da, aber gut. Vielleicht ist es so ein bisschen da, um Wolf noch mal ein bisschen anzustacheln. Also ich glaube, also er hat zwar auch nett geklatscht und angefeuert von oben von der Tribüne und sah jetzt nicht zu grantelig aus, aber ich glaube, in ihm drin ist da schon so ein bisschen das Feuer jetzt entfacht worden, dass er vielleicht noch mal ein Stück motivierter ist, um allen zu zeigen, so, ich bin auch wirklich die 1A-Option. Das hat man jetzt nicht nur so gesagt, damit ich erstmal ruhig bin, sondern das ist wirklich so. Zu Bitter und Heinevetter, ja, du hast es gesagt, diese Quoten sind einfach, ja, eigentlich unfassbar. Also Bitter 9 von 13, 69%. Heinevetter auch 11 von 21, 52%. Also da ja, haben sie eigentlich alles, was so haltbar war, gehalten und eigentlich auch noch ein bisschen mehr, wirklich alles in allem. Ja, das haben wir ja schon besprochen, das Trio ist wirklich gut, da brauchen wir uns keine Sorgen machen und da wird immer mindestens einer wirklich seine Leistung bringen, im Normalfall. Und ja, wie gesagt, ich denke, für Wolf ja, hat er jetzt mal ein bisschen Pause gehabt, tut ihm vielleicht ganz gut, um nochmal so die 10 extra Prozent an Motivation zu bekommen, die er, wenn man ihn kennt, eigentlich nicht wirklich braucht.
Das braucht definitiv nicht, aber mal gucken. Also ich war sehr überrascht, aber gut, im Endeffekt war es klar, dass das Spiel deutlich werden würde. Wie gesagt, 43 zu 14 am Ende, einer der höchsten deutschen Siege, die es je bei der WM gegeben hat. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, aber wie gesagt, man hat es angemerkt, gerade der ein oder andere Rückraumspieler hatte eigentlich eher die Statur eines Kreisläufers, das hat man auch ein bisschen angemerkt, und hinten raus fehlt ihn dann einfach die Luft. Man muss natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Felipe Alfonso González Alofa, der Creeper aus Uruguay, der in der ersten Halbzeit den Deutschen das ein oder andere Mal den Zahn gezogen hat, zum Spiel des Spiels gewählt wurde, natürlich auch eine sehr schöne Geste, dass man da keinen Deutschen genommen hat, sondern wirklich dann jemanden, der vielleicht das Spiel seines Lebens hatte, kann man vielleicht so beschreiben. Also da auch noch eine schöne Geste natürlich, auch wenn es natürlich genug andere Möglichkeiten im deutschen Team gegeben hätte. Ne? Wie gesagt, einen Jogi Bitter vielleicht oder aber auch einen Timo Kastening, der wirklich von dem Rang gespielt hat. Also da noch eine schöne Geste dann dazu. Tim, lass uns auf die Parallelgruppe gucken, denn das zweite Spiel in der deutschen Gruppe hat noch nicht angefangen zu unserem Zeitpunkt. Das folgt jetzt erst noch mit Kap Verde gegen Ungarn, das wird auch stattfinden, auch wenn Kap Verde das ein oder andere positive Grundausfall hat, da wollen wir gleich noch drüber sprechen, über die aktuelle Situation dort. Und ja, auf das Deutsche, auf die Gruppe B gucken, und da gab es direkt das Topspiel der Gruppe mit Spanien gegen Brasilien, am Ende 29 zu 29, also vielleicht ein bisschen überraschende Punkteteilung.
Ja, durchaus überraschend, vor allem, weil die Brasilianer ja auch immer mal wieder, zumindest gerüchteweise irgendwie, ja, dass man da Corona-Probleme hatte. Soweit scheint es sie nicht zu beeinflussen, dass sie auf jeden Fall spielen und antreten konnten. Und ja, das haben sie wirklich gut gemacht, haben vor allem in der Anfangsphase relativ früh auch geführt, haben nicht viel zugelassen, also Konnte man da auf jeden Fall auf die gute Abwehr erstmal bauen. Dann sind die Spanier ja immer näher rangekommen, zwischenzeitlich auch die Führung übernommen, aber wirklich absetzen konnten sie sich da nicht. Und ja, zum Schluss, ich glaube, so eine halbe Minute vor Schluss gegen Brasilien dann auch in Führung nochmal mit einem Tor. Nachdem sie so ein bisschen Glück hatten mit einem Abpraller, den sie bekommen haben. Und ja, die Spanier konnten dann einfach noch ausgleichen, weil sie auch, meine ich, in Überzahl waren. Alles in allem, also so das, was ich von dem Spiel gesehen habe, war das, finde ich, eine gerechte Punkteteilung und natürlich gar nicht mal so schlecht für die deutsche Mannschaft, dass sich hier die beiden Top-Teams aus der Gruppe B schon die Punkte gegenseitig wegnehmen. Also das könnte für oder mit Blick auf das, auf die Hauptrunde und den Viertelfinaleinzug tatsächlich noch sehr, sehr wichtig werden. Und ja, aber das zeigt natürlich auch, dass die deutsche Mannschaft die Brasilianer alle auf gar keinen Fall unterschätzen dürfen. Das ist schon eine wirklich gute Truppe.
Auf jeden Fall, das muss man jetzt sagen. Und man darf auch nicht außer Acht lassen, dass Perez de Vargas bis heute der Spanier den ja, dem eigenen Nationalteam noch so ein bisschen den Arsch gerettet hat mit 17 Paraden, 38% Quote. Also überragendes Spiel dort und natürlich auch noch dazu beigetragen, dass man auch gerade in der zweiten Halbzeit dann das Ding noch ja, unentschieden halten konnte, sage ich es mal so. Also das war wirklich spielst du auf Knopf am Ende mit ein bisschen cleveres Ausspiel. Hätte vielleicht Brasilien noch ein bisschen bessere Wurfposition beim abschließenden Freiwurf bekommen. Das haben sie dann nicht ganz schlau gemacht, aber spannendes Spiel und natürlich sehr, sehr spannend dann noch zu beobachten, wie es dann auf die deutsche Hauptgruppengruppe sich auswirken wird. Denn wie gesagt, Spanien, Brasilien, die kommen beide dort rüber und es ist natürlich dann schon natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man natürlich das dann nutzt. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig an der Stelle, das muss zu erwähnen. Lass uns auf Gruppe C kommen und über die nächste große Überraschung sprechen. Vielleicht sogar noch größer als über die, die wir gerade gesprochen haben. Denn dass Japan 29 zu 29, beziehungsweise 8, ja, 29 zu 29 gegen Kroatien spielt, darauf hätte ich nicht gewettet, Tim. Also, das ist schon, wo ich sagen muss, da musste ich zweimal kurz schlucken, als ich das gesehen habe, was da ja, passiert ist. Also, ganz starke erste Halbzeit von Japan, die das Kroatien wirklich vor große Probleme gestellt haben.
Ja, unfassbar. Also das hätte ich auch beileibe nicht gedacht. Vor allem in der ersten Halbzeit hat Japan zwischenzeitlich, ich glaube mal, mit 14 zu 9 vorne gelegen. Also das sah wirklich richtig, richtig gut aus für Japan. Und da war ich auch ein wenig schockiert, als ich den Zwischenstand auf aus kroatischer Sicht gesehen habe. Ja, das kommt halt irgendwie, wenn Duvnjak so einen Tag wie heute hat mit einer Quote 4 von 10, genauso wie Zindric nur 4 von 10. Dann kann sowas auf jeden Fall passieren. Auch die Torhüterleistung bei den Kroaten war nicht wirklich da, mit insgesamt nur 24% gehaltenen Bällen. Und ja, wenn man dann auf der anderen Seite als gegnerischen Trainer einen Dago Sigurdsson hat, ja, muss man aufpassen, dass man nicht auf einmal überrascht wird. Und ich bin tatsächlich sehr überrascht, wie Japan hier aufgetreten ist. Hätte ich ihnen wirklich nicht zugetraut. Und ja, das zeigt halt einfach, dass die Entwicklung doch schon fortgeschrittener ist als auf jeden Fall auch noch vor 2 Jahren, wo sie ja jetzt nicht wirklich so überragend waren, die Japaner, und wo man sich schon so gedacht hat, okay, danach das Jahr wäre eigentlich Olympia gewesen. Puh, was wird das denn für ein Heimspiel? Aber also, wenn die das jetzt konstant durchhalten könnten in der Gruppenphase, dann sieht es tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus mit den Gegnern Katar und Angola. Vielleicht ist da tatsächlich die Hauptrunde drin. Das hätte ich so auch nicht erwartet.
Nee, das hätte ich definitiv auch nicht erwartet. Also ich hatte ihm vielleicht schon ein bisschen zugedacht, okay, sie halten vielleicht eine gewisse Zeit mit und wird dann hinten raus ein bisschen eng, aber dass sie da wirklich so, also über 60 Minuten gegen Kroatien so mithalten können, also da merkt man wirklich die gute Arbeit, die Dago Sigurdsson leistet und kann man ihn wirklich nur hoch genug anrechnen, dass er da aus dieser eigentlich kleinen Handballnation Japan da wirklich ja, so eine stark fertige Truppe im Endeffekt rausgehauen hat, die mal eben Kroatien durchaus ein Kandidat für Viertel-Halbfinale da eben mal einen Punkt abbringt. Also ich denke, dass vielleicht das japanische Ideen, da sollten wir uns noch für die weitere WM auf der Rechnung haben und ja, mal gucken, inwieweit es dann da vielleicht eine Hauptrunde natürlich eigentlich wird. Das wird natürlich nicht eine einfache Aufgabe, ist natürlich auch klar. Jetzt müssen erstmal die Partien gegen Angola und Katar ran. Katar hat das Spiel gegen Angola mit 30 zu 25 gewonnen. Das wird mit Sicherheit ja, das Spiel sein, was du gewinnen musst, denn ich denke nicht, dass Angola es in die Hauptrunde geschaffen sollte, aufgrund jetzt der Niederlage natürlich auch. Und dann in der Hauptrunde musst du dann wahrscheinlich dann gegen Dänemark, Bahrain und Argentinien spielen. Also das sind keine einfachen Aufgaben, aber wie gesagt, sie haben bewiesen, dass sie durchaus überraschen können und ja, Underdog-Rolle soll ja auch motivierend sein, habe ich mal gehört. Genau.
Absolut, absolut. Zwei Sachen. Zum einen haben wir sogar den ja, direkten Vergleich zum Turnier von vor 2 Jahren. Da haben nämlich Kroatien und Japan auch schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt. Damals hat Kroatien mit 35-27 gewonnen. Also das war schon von vornherein wirklich eine deutliche Geschichte. Und das zeigt, denke ich, auch, dass die Japaner da wirklich einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Und Angola, die Trikots von Angola, alle drei Trikots sind unfassbar schön. Also ich muss mir die irgendwie kaufen. Das ist unfassbar. Also einfach mal, ich glaube, bei Facebook auf der Seite von dem Verband kann man die, glaube ich, ganz schön angucken. Das ist einfach wunderschön. Das wollte ich auch auf jeden Fall nochmal hier reinbringen.
Und falls uns irgendein angolischer Nationaltrainer, Nationalspieler zuhören sollte, ihr könnt uns das auch gerne einfach zuschicken. Also wir freuen uns da auf jeden Fall.
Absolut.
Gibt auf jeden Fall auch einen Beweis für, dass es ganz, ganz klar, wie Tim das Trikot von Angola anzieht. Das ist ja, steht ja ganz oben auf der Liste. Ja, dann wollen wir eine kurze Pause machen und uns gleich noch mit ein paar weiteren Spielen beschäftigen, denn wir müssen natürlich auch über das französische Auftaktspiel reden gegen Norwegen. Da gab es die erste Überraschung und natürlich den ersten Auftritt der Schweizer und dann wollen wir natürlich auch so ein bisschen noch die bisherigen Geschehnisse einräumen, denn es gab ja noch schon einiges an Kritik von einigen Seiten. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem unteren Teil quasi, auch wenn es nicht direkt der untere Teil ist, denn ja, die Gruppe der Norweger und Franzosen wird dann im Halbfinale Gegner der deutschen Mannschaft sein, deswegen ist es jetzt nicht so der echte Teil, aber wir wollen uns mit Gruppen E bis G beschäftigen, E bis H sogar beschäftigen, so ist es richtig, und da auch durchaus auf die Ergebnisse schauen und ja, müssen direkt über kleine Überraschungen schon sprechen, weil Tim, wir hatten gesagt, die Franzosen schlechte Vorbereitung gehabt und so relativ unmotiviert, ja, mal eben Norwegen besiegt, ne?
Ja, kann man mal machen,
Ja.
ne? 28-24 für Frankreich am Ende. Und ja, ich war komplett baff. Zur Halbzeit stand es 13-13. Da dachte ich mir, okay, ja, vielleicht brauchen die Norweger ein bisschen länger, um jetzt erstmal so in dieses Turnier zu kommen. Ist natürlich auch ein unangenehmer Gegner direkt am Anfang. Aber das wird schon in der zweiten Halbzeit klappen. Und nee, das Gegenteil war der Fall. Wirklich ganz stark von Frankreich. Man hat hinten drin mit Wesley Pardin einen überragenden Torwart gehabt, 18 Paraden, 45%, stellt Vincent Gérard komplett in den Schatten im eigenen Team, der keine Spielzeit bekommen hat, was natürlich logisch ist, wenn Pardin so gut drauf ist. Und die andere große Geschichte bei den Franzosen, Quentin Mahé, 9 Tore bei 11 Versuchen, hat das Spiel komplett an sich gerissen, dazu noch 3 Assists gegeben und ja, war wieder wirklich der Mahé, den man eigentlich kannte, bevor er sich auch verletzt hat. Und so kannst du es dann auch gewinnen. Vor allem, weil die Norweger halt auch einfach, ja, also außer Sargosen war da halt wirklich nichts. Also Sargosen, 10 Tore, 5 Fehlversuche, vielleicht ein bisschen viel, aber 10 Tore, 8 Assists, das ist schon sehr, sehr stark von ihm gewesen. Aber der Rest des Teams danach, die besten Torschützen hatten hier jetzt 3 Tore mit Myrhol und Jøndal. Also, puh, da war ich schon ein bisschen überrascht, wie schwach das Team rund um Sargosen so aufgetreten ist, weil vom Papier her sind es ja keine schlechten Spieler, bei weitem nicht. Ich habe sie nicht umsonst als Weltmeister getippt, aber nach der Leistung, ja, bin ich dann noch so ein bisschen, ja, ratlos zurückgelassen, was die norwegische Mannschaft angeht. Also, das war schon, ja, wie du gesagt hast, also schon eine Überraschung.
Was mir halt aufgefallen ist in den letzten so 10, 15 Minuten, da waren dann teilweise so wirklich so viel zu frühe Abschlüsse mit dabei. Also da wollten sie das dann einen schnellen Ball gewinnen und wollten dann, als die Französische noch nicht stand, unbedingt dann schnell dieses Tor erzielen. Und dann waren dann die Wurfauswahl und beziehungsweise auch die Würfe an sich überhaupt nicht genau gegen sonst wohin. Ich meine, wenn man anguckt, Harald Reinking 2 von 8, Goran Johannessen 2 von 7. Also das waren keine guten Entscheidungen, die dort getroffen wurden in dieser entscheidenden Phase. Und dann ist halt Frankreich auf 4, 5 Tore davongezogen. Ich glaube, waren, glaube ich, dann 8 Minuten vor Schluss, waren sie dann schon auf 4 weg. Und dann sind sie halt auch nicht mehr rangekommen, weil einfach, ja, diese Entscheidungsfindung nicht die richtige war, sondern also wirklich teilweise wirklich wilde Dinger mit dabei gab, wo ich mir einfach gefragt habe, wo ist da diese sonst so coole norwegische Mannschaft, die dann versucht, okay, sich die richtigen Schlüsse zu ziehen, Spieler freizuspielen. Das haben sie in dieser Phase gar nicht gemacht, sondern einfach, ja, gerade aufs Tor blind drauf zu, ein, zwei Wackler aufs Tor drauf und ja, ging halt meistens da nicht rein, weil erstens die Wurfauswahl schlecht war und dann Perrantaro meistens noch irgendwie den Finger ranbekommen hat. Und wobei auch das ein oder andere Mal durchs abgeworfen wurde vom Spieler, aber das ist ja in dem Fall jetzt egal, du musst ja auch da natürlich stehen. Deswegen, ich erwarte da mehr von der norwegischen Mannschaft und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ja, der nächste Gegner vielleicht so ein bisschen so die Rache oder so ein bisschen den Wut bekommen wird von Norwegen. Die Schweizer sind der nächste Gegner und, Tim, das müssen wir erwähnen, die Schweizer haben direkt in ihrem ersten WM-Spiel seit langer Zeit und im ersten WM-Spiel von Andy Schmid gewonnen. Gegen Österreich 28-25 von der Couch zum ersten WM-Sieg, also alles richtig gemacht.
Ja, absolut, alles richtig gemacht und ja, es war ja eine ganz verrückte Geschichte. Also ich glaube, die Schweizer sind nur wenige Stunden vor dem Spiel überhaupt erst angekommen. Also allein deswegen da dann so aufzutreten, gegen die österreichische Mannschaft dann zu gewinnen, ist schon echt, ja, aller Ehren wert. Und natürlich, wie könnte man es auch anders erwarten, Andy Schmid holt sich auch in seinem ersten WM-Spiel direkt die Auszeichnung zum Spieler des Spiels. 7 Tore, 4 Assists, hat seine Mannschaft wirklich gut angeführt. Und das war tatsächlich auch eine Überraschung aufgrund natürlich der Umstände, die die Schweizer umgeben haben. Und ja, die Österreicher bestätigen so ein bisschen den schwachen Eindruck, den die beiden EM-Quali-Spiele gegen Deutschland auch schon gezeigt haben. Also das wird jetzt eng mit der Hauptrunde. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das war es jetzt schon, weil auch wenn die Norweger jetzt nicht wirklich überragend, also von der Effizienz her nicht wirklich gut waren. Es war halt immer noch Frankreich, gegen die sie da mit 4 Toren verloren haben. Plus das Norwegen-Österreich ist das letzte Spiel in dieser Gruppe. Ich glaube, bis dahin haben sich die Norweger auch wirklich komplett eingespielt und gefangen und sind in dem Turnier drin. Das sehe ich irgendwie nicht. Und so wie Frankreich aufgetreten ist, sollte das eigentlich auch kein Problem für sie werden gegen Österreich. Also ja, die Schweizer haben sich damit oder stehen damit gefühlt schon mit so anderthalb Beinen in der Hauptrunde und das ist natürlich eine unfassbare Geschichte, die gefühlt auch nur diese ja, Corona-geplagte WM schreiben kann. Also wirklich, du hast gesagt, von der Couch, ja, im besten Falle sogar bis in die Hauptrunde. Also wer hätte das dann vorgestern noch gedacht? Also es ist wirklich unfassbar. Also Respekt auf jeden Fall an die Schweizer, das so hinzubekommen auch.
Ja, ich hätte ja gedacht, dass Nordmazedonien diesen Schritt macht, aber bisher scheint es die Schweizer zu sein. Ich bin wirklich sehr gespannt, dann, wie sie gegen Norwegen mithalten können. Aber Andy Schmid, Lenny Rubin natürlich auch erwähnt werden mit 6 Tore bei 10 Versuchen und auch Sergej Hinowski mit 6 von 7. Das waren so die 3 Hauptspieler im Angriff im Endeffekt, die Tore gemacht haben. Das hat wirklich sehr gut funktioniert und ja, also ich bin natürlich sehr, sehr gespannt. Bin mal gespannt, wie sie dann auch gegen Großmannschaften schlagen werden. Ich meine, da ist ja nichts zu verlieren und quasi die Hauptrunde ja eigentlich schon fast sicher. Deswegen, ja. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Lass uns dann in die Parallelgruppe gucken, Gruppe F. Dort hat Portugal das 3. Spiel der beiden Mannschaften gegen Island innerhalb der letzten einer Woche gewinnen können. 25 zu 23 am Ende der knappe Sieg für Portugal.
Genau, ja, das erwartet knappe Spiel. Die Portugiesen haben es besser gemacht als im zweiten Vergleich mit den Isländern vor wenigen Tagen, wo sie ja in der zweiten Halbzeit wirklich ja, ziemlich auf den Deckel bekommen haben. Aber ja, Miguel Martins 6 Tore, Pedro Portela mit 5 Toren, die beiden wirklich überragenden Leute für Portugal, auch hinten wieder im Tor Alfredo Quintana, 31%, 10 Paraden, sehr, sehr gut. Das, was man von ihm erwartet, hat wirklich in den entscheidenden Situationen auch die wichtigen Paraden ja, gemacht. Und ja, für die Isländer ein bisschen bitter. Eigentlich hätte man das Ding auch gewinnen können, aber bei solchen knappen Spielen, vor allem mit diesen beiden Gegnern, die wirklich auch auf Augenhöhe sind, entscheiden halt solche Kleinigkeiten und die waren in dem Spiel tatsächlich eher auf portugiesischer Seite, auch wenn ja Bjarkima Ellison mit 6 Toren wieder gut ins Turnier gestartet ist, auch er ja, scheint seine Leistung und seine Form aus der Bundesliga-Saison mit zur WM gebracht zu haben, was schon mal ganz gut für das Team ist und aber alles in allem wirklich scheint diese Gruppe tatsächlich sehr, sehr spannend zu werden, denn das andere Spiel, was davor war, war ja auch wirklich sehr verrückt, vor allem vom Ablauf her. Die Algerier gegen Marokko im Nordafrika-Derby zur Pause oder in der ersten Halbzeit hat Marokko wirklich überraschend gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie da mit 15 zu 8 in Führung gehen. Vor allem der marokkanische Torwart hat mich da sehr, sehr überzeugt. Und am Ende verlieren sie es noch mit einem Tor. Also das war auch wirklich ein sehr, sehr verrücktes Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Das war ziemlich verrückt, aber es macht so genau solche WM aus, dass es einfach Spiele sind, dass einfach knappe Ergebnisse mit dabei sind, dass halt auch die Spielläufe dadurch auf den Kopf gestellt werden. Ich meine, ich bin da wirklich sehr gespannt, wie sich die beiden nordafrikanischen Mannschaften dann gegen die europäischen Mannschaften schlagen werden. Das könnte natürlich gleich ein klares Ding werden, aber mal gucken. Es ist ja bisher einiges möglich. Wir haben es ja heute gesehen mit Japan oder natürlich dann auch mit Brasilien, dass man auch gegen europäische Mannschaften bestehen kann. Den lassen wir dann weiter gucken. Gruppe G. Die schwedische Mannschaft gegen Nordmazedonien, ich hatte sie gerade schon kurz erwähnt, am Ende vielleicht ein sehr, sehr klarer Sieg, den ich so nicht erwartet hatte. 33-20 mit der neu gewürfelten schwedischen Mannschaft, das haben sie wirklich von vorne bis hinten sehr, sehr gut gespielt, auch vor allen Dingen sehr effizient. Also 71% Wurfquote, das ist schon richtig, richtig gut.
Ja, da war ich auch ein bisschen überrascht. Also das hätte ich auch nicht so deutlich erwartet. Zur Pause schon mit 5 Toren vorne. Und ja, da hat Andreas Palika vor allem Mitte der zweiten Halbzeit ein paar wirklich wichtige Paraden geliefert, damit sie da wegziehen konnten und sich absetzen konnten. Das war wirklich gut. Hampus Wanne, 11 Tore, auch wirklich ein überragender Start. Zeigt wieder ja seine Leistungen aus Flensburg auch hier. Bestätigt er das und hat eigentlich ja alles für seine Mannschaft gemacht. Und für Nordmazedonien ähnliche Situation wie für die Schweizer als Nachrücker, wirklich auch bis zur gefühlt letzten Minute ja, war man sich nicht sicher, ob man hinfliegt oder nicht. Jetzt sind sie da. Für Kirill Lazarov natürlich eine schöne Geschichte. Ich glaube, seine erste Weltmeisterschaft war 99 in Ägypten. Diese hier könnte dann tatsächlich seine letzte werden, auch in Ägypten, für ihn 5 Tore bei 10 Versuchen. Aber ja, da konnte Nordmazedonien tatsächlich nicht so mithalten. Hätte ich auch wirklich nicht gedacht, dass es so deutlich wird. Vor allem, du hast es angesprochen, weil die schwedische Mannschaft eben so zusammengewürfelt ist, ähnlich wie bei den Deutschen mit einigen Absagen. Und das macht auf jeden Fall Mut für die Schweden für die nächsten Spiele. Jetzt folgt noch das Spiel gegen Chile, wo sie auch der klare Favorit sind. Und danach kommt es eben zum Spiel um den Gruppensieg, wenn Ägypten vorher nicht strauchelt. Und das könnte dann tatsächlich ein sehr, sehr enger Kampf werden.
Auf jeden Fall, Ägypten hat auch da gewonnen, 35-29, ein Spiel geprägt, natürlich beide von Effektivität, beide eine Wurfquote über 70%, aber da einfach, ja, Ägypten mehr am Ende mehr Würfe hatten, haben sie dieses Spiel gewinnen können, auch gerade in einer starken ersten Halbzeit, 18-11 stand es dort, und dann zur Halbzeitpause, also das war wirklich, wirklich sehr gut, da haben sie wirklich was machen müssen. Natürlich, die Torhüter müssen sie noch ein bisschen steigern, gerade wenn es dann gegen die europäischen Mannschaften geht, dann braucht man eine gute Torhüterleistung, um dort zu bestehen, aber ansonsten sieht es aktuell so ein bisschen danach aus, wie man es vermutet hat vor dem Turnier, dass ja, Ägypten und Schweden sich so ein bisschen die Favoriten in der Gruppe sind. Lass uns dann noch in die letzte Gruppe kommen und dann über, ja, das Team sprechen, über das viel diskutiert wurde in den letzten Tagen, denn das koreanische Team ist nicht das A-Team, sondern ist es quasi ja, das B-Team, so ein bisschen so ein zusammengewürfelter Haufen, und die haben mal direkt im ersten Spiel richtig einen abgewatscht bekommen, 51-29 verloren, also 29 Tore gegen Semi ist voll in Ordnung, aber 51 Buden, das darf natürlich nicht passieren.
Ja, also das ist schon sehr fragwürdig, was da mit diesem koreanischen Team gemacht wurde. Also so wie ich es verstanden habe, ist es quasi eine Universitätsmannschaft, die jetzt da hingeschickt wurde, weil die heimische Liga weitergeführt wird während dieser WM, die irgendwie auch nur eine Handvoll Teams dort drin haben und ja dementsprechend alle Spieler auch zu Hause haben wollen. Finde ich absolut fragwürdig. Sieht zum einen nicht gut aus für die Koreaner, sieht nicht gut aus für den Weltverband. Also 51-29, das ist so ein Ergebnis, da finde ich schon echt ein bisschen grenzwertig. Vor allem, weil man ja durchaus auch weiß, dass die Südkoreaner ja zumindest jetzt wieder versuchen wollen und in Asien ja eigentlich auch wirklich etabliert sind. Sonst wären sie ja nicht dabei. Also, ja, keine Ahnung, was das irgendwie war, was das soll. Macht die Gruppe natürlich nicht wirklich spannender. Also, ich würde mich wundern, wenn Südkorea hier überhaupt nur in die Nähe eines Punktes kommt in den nächsten beiden Spielen. Und deswegen, ja, ist es irgendwie tatsächlich, finde ich, einfach ein bisschen schade. Aber Gut, müssen sie ja am Ende wissen.
Ja, da hast du definitiv recht. Ich meine, wenn der Gegner eine Wurfquote von 82% hat, das sagt das, glaube ich, relativ viel über dieses Spiel aus. Also Slowenien, die haben das konsequent und super gespielt. Also so ist es jetzt nicht. Wie gesagt, 29 Buden vielleicht ein bisschen viel, aber trotzdem haben wir das wirklich sehr, sehr stark gemacht offensiv. Also viele Leute mit einer 100%igen Quote mit dabei. Das war wirklich eine ganz, ganz starke Leistung. Aber natürlich trotzdem gegen so ein Team bei einer WM, wo man eigentlich die beste Mannschaft erwartet, finde ich schon sehr, 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 sehr bedenklich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Spannender war es auf jeden Fall dann im zweiten Spiel der Gruppe, Weißrussland gegen Russland. So ein bisschen Weißrussland als Favorit natürlich, weil Russland mit einer neuen jungen Mannschaft zusammenspielt. Aber Tim, Weißrussland hat Punkte gelassen, 32 zu 32. Ja, und müssen sich im Endeffekt selbst ein bisschen fragen, wie konnten wir eigentlich da Punkte abgeben?
Ja, das war auch für mich eine kleine Überraschung. Da hätte ich tatsächlich auch nicht mit gerechnet, vor allem weil Weißrussland schon ja, vielleicht so als kleines Überraschungsteam so gehandelt wurde durchaus. Und das konnten sie tatsächlich nicht bestätigen. Ja, die Russen haben es einfach wirklich gut gemacht, von vorne bis hinten ihren Stiefel einfach mal runtergespielt. Und am Ende hatten sie, glaube ich, sogar noch die Chance, das Ding zu gewinnen. Also das war, ich glaube, die Weißrussen können da echt von Glück reden, dass sie hier einen Punkt mitnehmen. Und ja, auch das, wer hätte das gedacht? Ich meine, Russland war letztes Jahr eines der schlechtesten Teams bei der Europameisterschaft und sind nur aufgrund einer Wildcard dabei. Du hast es gesagt, auch hier wirklich ein Umbruch vollzogen. Ich finde vor allem der 99er Kosorotow hat mit 6 Toren schon mal einen guten Einstand gegeben. Ich finde, hat sich auch sehr, sehr gut bewegt und schöne Aktionen dabei gehabt. Auf den sollte man auf jeden Fall mal achten in den nächsten Spielen. Aber ja, wie gesagt, die haben es einfach gut gemacht, obwohl die Torhüter natürlich bei so einem Ergebnis eher weniger die Faktoren waren. Mit die Weißrussen 22% Quote, die Russen sogar nur 11% Quote. Also ja, sehr, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall gewesen zum Auftakt. Und sehr bin sehr gespannt, wie sie es jetzt gegen Slowenien auftreten. Da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen uneins. Also ich denke mal, das sollte jetzt kein großes Problem werden für Slowenien, aber wer weiß, vielleicht überrascht Russland ja im nächsten Spiel und kann dann direkt irgendwie nochmal punkten, wer weiß.
Tim, du sagst, das sollte eigentlich, ne? Also ja. Da hört man schon diese Konjunktiv mit dabei. Also ich bin da auch sehr, sehr gespannt, wie sie sich da dort schlagen werden. Und ja, das wird natürlich spannend. Also wollen wir davon ausgehen, dass Russland und Weißrussland dann aufgrund des koreanischen Teams beide in die Hauptrunde gehen. Macht natürlich diese Hauptrunde umso spannender und das könnte vielleicht auch schon so eine kleine Geschichte sein, wo man sagt, okay, der Punkt fehlt vielleicht einem der beiden Teams am Ende. Das müssen wir mal natürlich erstmal abwarten, wie sich das dort entwickelt. Aber wie gesagt, die ersten drei Tage bisher und jetzt noch mit ohne die Spiele, die jetzt noch am Abend stattfinden werden, haben bisher schon die eine oder andere Überraschung bereitgehalten. Das macht es natürlich auch schön. Tim, trotzdem müssen wir jetzt aber noch mal ein bisschen um die ganzen drumherum reden. Denn gerade aus dem deutschen Team wurde viel kritisiert. Man hat dafür gesorgt, dass das kapellische Team in ein eigenes Hotel kommt, weil es dort auch zahlreiche Fälle gegeben ist. Also bisher ist es noch nicht so wie super positive Schlagzeilen, weil es halt noch viele Corona-Fälle gibt und es ist irgendwie noch nicht so, es ist noch nicht so das, wo man denkt, ja, das ist sinnvoll, dass man es jetzt macht, sag ich es mal so.
Ja, irgendwie ist das ganze Thema, können die Spieler nicht wirklich abschalten, das, was man vielleicht gehofft hatte, dadurch, dass man eben diese Blase entwickelt. Und das ist natürlich, ja, nicht wirklich gut. Also man hört einige Beschwerden von mehreren Teams, auch unabhängig von den Standorten, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, weil wenn es jetzt an einem Standort wäre, okay, dann ist es halt bei dem einen Standort so schlecht gelaufen. Aber es ist wirklich, ich glaube, die Dänen hatten hier und da irgendwelche Beschwerden. Die deutsche Mannschaft hat ein bisschen was hinterlegt an Sachen, die man verbessern konnte oder könnte. Das scheint soweit auch jetzt langsam in Gang zu kommen, aber perfekt ist es nicht. Ich habe auch vorhin was gelesen von wegen, dass man fernab der Kameras in den Hallen irgendwie bis zu 1000 Zuschauer da in die Hallen reingepackt hat. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber das wäre natürlich, also das wäre nochmal so das i-Tüpfelchen. Also mich würde es noch nicht mal wundern, wenn es stimmt. Und ich glaube, das sagt auch ja so ein bisschen einiges aus über den Verband. Von daher, das werden sehr interessante 2 Wochen und leider nicht nur sportlich, also aus sportlicher Sicht. Und also schwierig, sehr, sehr schwierig.
Ja, definitiv. Also es gab ja auch das deutsche Team, ist ja gerade gesagt, dass nicht immer alle die Masken über die Nase gezogen haben, dass dort akkreditierte Leute mit dabei gewesen sind, wo sie nicht wussten, okay, wo kommen diese Menschen überhaupt her? Also da ist ja noch einiges im Argen. Da muss die IAAF auf jeden Fall ein bisschen nachbessern. Natürlich müssen wir hoffen, dass möglichst ohne Corona-Fälle bleiben. Die Dänen hatten jetzt ihren ersten Corona-Fall und ja, im Endeffekt, glaube ich, gewinnt am Ende die Mannschaft den Titel, die möglichst Corona-frei durch diesen ganze WM durchkommen wird. Denn wie gesagt, es ist einige Teams mit dabei und auch bin natürlich gespannt, inwieweit dann ja es dann vielleicht auch Spiele geben könnte, die quasi als Ausbruch gehen könnten. Ne? Weil Kap Verde gab es ein paar positive Fälle. Wer weiß, ob der von den Spielern, die jetzt gleich spielen, vielleicht noch ein paar Leute auch Coronavirus in sich haben, dann die ungarische Mannschaft anstecken. Also das könnte ja ganz schnell so ein, ja, so einen Lauf nehmen, wo du dann am Endeffekt dann dastehst als IF und dann quasi dieses PR-Chaos beseitigen musst. Wir hoffen es natürlich nicht. Wir wollen, dass alle gesund bleiben und gesund durchkommen und so weiter und es nur sportliche Schlagzeilen gibt, aber wo natürlich die Augen nicht auch vor Tatsache verschliegen, dass es eventuell dazu kommen könnte, dass hier zu einem PR-Desaster oder beziehungsweise allgemein zum Desaster dort werden könnte.
Das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Also ja, ich hoffe wirklich, dass bei Kap Verde nur diese 4 Spieler dabei sind, die jetzt infiziert sind oder zumindest einen positiven Test haben, die dann auch gleich nicht eingesetzt werden dürfen und soweit isoliert sind. Aber ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn da dann morgen oder nach dem Spiel eventuell noch mehr positive Testergebnisse auftauchen. Ich glaube, das würde, ja, ich weiß noch nicht mal, also was würde denn passieren? Also klar,
Ja, klar.
also vor allem, weil du halt auch diesen Zwei-Tages-Rhythmus in den meisten Fällen hast, ist es halt schon ja, sehr schwierig. Also es kann ja natürlich auch sein, dass zum Beispiel, falls bei Kap Verde tatsächlich noch Spieler dabei sind, die das Virus in sich tragen, die bisher aber nicht positiv getestet wurden, die Ungarn jetzt anstecken, die Ungarn das aber erst irgendwie in 5 Tagen oder sowas merken, dann haben die halt bis dahin auch schon wieder 2, 3 Spiele gespielt. Also es bleibt echt kritisch, diese WM. Und ja, ich finde, also man hätte auf jeden Fall ja besser die Teams, man hätte die Teams definitiv frühzeitig in Isolation begeben müssen. Sonst, also so kann es halt sein. Ich glaube, beim US-Team war es ja so, dass der gefühlt Einzige, der aus den USA in dieses Team eingeflogen ist, hatte auch das Virus in sich und dementsprechend so entstand dann das Ganze und die Absage dementsprechend. Das kann halt genauso passiert sein, vor allem weil Kap Verde ja auch erst gestern Abend oder so oder gestern Nachmittag angereist ist, weil die ja noch isoliert waren in Portugal und erstmal warten mussten. Jetzt sind sie wieder doch einige positiv. Also, ach, das ist echt, ach, naja,
Ja, man hätte
schwierig.
Anfang Januar sagen müssen, so alle kommen ins Hotel rein. Hätte man da auch diese EM-Qualifikationen spielen müssen, sodass man nicht hätte durch halb Europa reisen müssen, um diese komischen EM-Qualifikationsspiele durchzuführen. Ja, wie gesagt, jetzt stehen wir da, jetzt müssen wir damit klarkommen und das kann natürlich gerade mit Blick auf Viertelfinale, Halbfinale und so, dann kann das natürlich schon ein wirklich heikles Thema werden. Weil, ne, wie gesagt, Inkubationszeit bis zu 10 Tage und dann. Ja, könnten dann vielleicht die Viertelfinale-Spiele ausfallen, weil die qualifizierten Teams sich ja nicht spielen können, weil keine Spieler mehr da sind. Also das wäre natürlich wirklich ein absolutes Desaster. Wir hoffen es, wie gesagt, nicht. Und schauen wir mal, wie es dann weitergehen wird. Uns gibt es dann natürlich dann ja, am Sonntag dann wieder, wenn die deutsche Mannschaft das zweite Spiel gemacht hat, dann gegen Kap Verde. Natürlich, sofern Kap Verde dann bis dahin auch noch spielberechtigt sein wird, wovon wir aktuell ausgehen, weil es, wie gesagt, auch gegen Ungarn jetzt gleich spielen werden. Und dann schauen wir mal dann, wie es dann weitergehen wird, was die weiteren Tage noch für uns an Überraschung bereithalten. Und natürlich solltet ihr uns weiterhin folgen, unseren Podcast hören, die ganze WM über uns auch gerne Rezensionen lassen bei iTunes, natürlich am liebsten 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Uns folgen bei Twitter, sowohl bei Tim natürlich, Tim-Detmar23. Bei mir ist der Handle SeppMaster56. Dort findet ihr natürlich auch allen möglichen Content zur Handball-WM. Ja, und dann hören wir uns dann Sonntagabend beziehungsweise Montagmorgen, je nachdem, wann ihr uns dann hört, wieder und dann schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft im zweiten WM-Spiel gemacht hat. Bis dann, hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.